Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Schweiz. Heute machen wir das ganze Prozedere nicht alleine, sondern zu zweit, denn wir sind immer noch hier geschäftlich in Ungarn. Wir befinden uns in der Hauptstadt in Budapest, nachdem wir gestern bei einem wunderbaren Feriensee waren zusammen. Wir haben viel mit vielen Leuten gesprochen, mit vielen Journalisten uns auch unterhalten und jetzt möchten wir die News durchgehen. Die Hauptnews am heutigen Tag, am Donnerstag, ist die Spezialausgabe der Weltwoche. Roger Köppel, wie sieht sie aus? Wie ist dein Eindruck? Was erwartet die Leserinnen und Leser?
Ja, Roman, ciao. Ja, eben, wir sind ja jetzt hier, bin eigentlich jetzt relativ häufig in Ungarn gewesen. Und das ist immer interessant, oder? Das ist ja ein Land, auf dem jetzt sehr viele Aufmerksamkeit ist. Die EU beißt sich da an diesem Ungarn die Zähne aus. Und wir haben jetzt ja die Gelegenheit gehabt, uns da mit ein paar Journalisten auszutauschen, auch da in den Medien etwas weiterzubilden, auch wie sie umgehen mit dem Ganzen. Hochinteressant, wenn man da etwas die Visiere offen hält und die Fühler ausstreckt. Gerade wir Schweizer haben die Möglichkeit. Ja, also zum Thema. Wir stellen ja immer am Anfang da die Ausgabe vor und morgen kommt ja diese super spezielle Sonderausgabe zum 1. August, also zum Nationalfeiertag. Und da machen wir ja immer die Hymne eigentlich auf die Schweiz mit einer etwas anderen Gestaltung. Wir laden einen Künstler ein, der uns das Cover macht. Und dann kommen hinten viele Gespräche, Standortbestimmungen und Auseinandersetzungen mit der Schweiz, aber nicht nur. Und ich habe jetzt erst, wir haben das ja jetzt erst hier ein bisschen online da durchblättern können. Wir haben die Ausgabe noch nicht. Wir zeichnen das etwas früher auf als normal, damit sie da auch etwas eingeführt werden, ein bisschen das Flair schnuppern können. Ungarn, ja, also das Thema Überleben in einer verrückten Welt und das Cover hier nicht ganz unverspiegelt zu sehen, das hat Michel Conte gestaltet. Michel Conte ist eine legendäre Gestalt der schweizerischen Fotografie. Er ist vermutlich der berühmteste Schweizer Fotograf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 21. Jahrhundert. Er war in Hollywood, er hat alle Stars Amerikas gemacht, er war für den New Yorker sehr stark beschäftigt und er ist jetzt Künstler. Er hat große Projekte auch in ganz unterschiedlichen Ländern gemacht und Mark van Heusseling hat ihn gefragt, machst du unser Künstlercover? Und es freut mich sehr, dass der Zürcher, ich glaube ursprünglich Schlieremer, Michel Conte, also dieses Bild gemacht hat. Es zeigt die Vergänglichkeit. Eine Rose, die vor rotem Hintergrund etwas vertrocknet ist, also ein bisschen morbide, mit anderen Worten, nicht ganz so optimistisch vielleicht, etwas beeinflusst von diesen zum Teil etwas verrückten Zeitumständen.
Was ist die wichtigste Geschichte, deine absolute Lieblingsgeschichte von dieser Sommerausgabe?
Ja, ich habe es jetzt noch nicht alles gesehen. Ich habe selber noch etwas geschrieben, ich bin fast nicht fertig geworden, habe einen riesen Artikel geschrieben über Russland, von dieser Russlandreise. Wir haben ja darüber auch Interviews gemacht und da habe ich so viele Eindrücke gesammelt und ich komme eigentlich mit einem einfachen Fazit nach Hause. Es ist höchste Zeit, dass wir mit Russland wieder ins Gespräch kommen und weg von diesen völlig überheblichen Feindbildern. Natürlich sind das Sauereien mit diesem ganzen Krieg. Niemand ist für diesen Einmarsch und all diese Auseinandersetzungen, aber wir sollen mal aufhören, im Westen so zu tun, als hier seien wir da die Heiligen. Ja, aber wir haben auch große Fehler gemacht und wir sind im Begriff, eben noch mehr Fehler zu machen. Wir kommen in den News dazu. Aber das ist ja mein eigener Artikel und dem habe ich mir etwas die Zähne ausgebissen.
Aber bis gestern tief in die Nacht, bis spät abends warst du dran.
Wir arbeiten, wir geben alles für die Weltwoche. Wir lassen nicht, während ihr schön Abendessen konntet, da am lauschigen Balatonsee, wunderschön hier übrigens in Ungarn, das kann ich Ihnen empfehlen, was Sie da im Hintergrund sehen, ist übrigens das Kaffeehaus Scherbo, ganz im Zentrum, wunderbar, also das ist noch KUK-Charme, das kaiserlich-königliche Ungarn, der großen Epoche der europäischen Geschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Das ist hier gewissermaßen konserviert. Nun, also die neue Ausgabe. Ich muss dir sagen, du hast es noch nicht angeschaut. Ich hatte etwas die Gelegenheit. Also ich kann da Erik Ebneter und die Kollegen nur beglückwünschen. Also was die da wieder zusammengebracht haben, als mit Autoren. Wir haben fantastisch. Wir haben diesen holländischen Schriftsteller Pfeiffer drin, Leonhard Pfeiffer. Der hat ein super Buch geschrieben, Grand Hotel Europa. Das kann ich jedem empfehlen. Ein fantastischer Roman. Und er schreibt jetzt einen Aufsatz hier für die Weltwoche. Er ist dabei. Felix E. Müller ist dabei. Da habe ich Luftsprünge gemacht, dass er über Amerika, der frühere Weltwoche-Amerika-Korrespondent, Inlandchef, einer der erfolgreichsten Journalisten der Schweiz, hat mit großem Erfolg die NZZ am Sonntag gemacht, einer unserer wirklich ganz starken Konkurrenten. Und Felix Müller hier mit einem schönen Aufsatz in unserer Zeitung. Roger Kimball ist drin, der Urs Gehriger. Also es ist ja wahnsinnig, was wir da für ein Line-up haben. Lisa Mazzone, die Grüne, ist drin. Also wir,
Vielfalt total.
Ja, das ist wirklich, ich sage Ihnen, das ist also nur etwas für Leser, die selbstbewusst sind. Weil wenn man immer nur bestätigt werden will in seinem Weltbild, dann wird es dir schwindelig beim Weltwoche lesen. Also sie haben hier alles. Und dann Julie Burchill, die Hymne auf Stevie Nicks, diese große Musikerin, ich glaube, wo ist sie? Jefferson Airplane. Entschuldigung, Fleetwood Mac. Verzeihen Sie, Fleetwood Mac. Jetzt habe ich mich also schwer verhauen. Stevie Nicks. Musik ist der Inbegriff kalifornischer Wasserbett-Promiskuität. Das sind einfach so kleine Darlings, die man als Journalist hat. Chris von Rohr würdigt seinen Großvater, glaube ich, den Bezwinger des Matterhorns. Also wirklich eine vielfältige Sache, diese Weltwoche. Macht große Freude, also ich stürze mich dann morgen in das gedruckte Produkt. Hier habe ich es eben erst, wir haben es erst als PDF jetzt aus Zürich bekommen.
Eine Ausgabe, die überdauert, die 2 Wochen lang für Sie da ist, die 2 Wochen lang auf Ihrem Küchentisch, auf Ihrem Stubentisch liegen kann, Freude bereiten kann. Kommen wir allerdings jetzt direkt zu den News. Wir haben eine Neuigkeit bzw. einen Tweet aufgespürt von Arthur Honecker, dem SRF-Moderator 10 vor 10. Die Unterstützung für Harris, schreibt Honecker. Bei den Demokraten spricht eine deutliche Sprache. Offenbar unterstützen die Demokraten Harris, Kamala Harris. Schluss mit Diskussionen, schreibt er. Jetzt zusammenstehen gegen Trump. Deine Einschätzung, Roger, zu diesem Tweet, zu diesem Meinungsbeitrag von Arthur Honecker?
Ich finde das ja wunderbar, wie sich unsere SRF-Journalisten hier entblättern. Also das ist ja nicht mehr ein journalistisches Tweet, sondern das ist ja sozusagen aktive Wahlkampfberatung vom Leutschenbach. Übrigens von Ihnen allen finanziert, von uns. Wir zahlen das, dass Arthur Honecker also hier offensichtlich auch etwas unterbeschäftigt, kann er da twittern. Und er sagt jetzt hier, also die Demokraten müssten da zusammenstehen. Ich hoffe, dass er schon angerufen hat, den früheren Präsidenten Barack Obama, denn der zögert ja noch etwas, hat jetzt die Frau Harris noch nicht endorsed. Man rätselt ja darüber in den Medien, warum schweigt Barack Obama? Ja, eben, also vielleicht muss da jetzt das Schweizer Fernsehen nachhelfen, dass die Demokraten in den USA die richtige Kandidatin auswählen. Also meine Damen und Herren, das ist ja ja, wenn es nicht so absurd wäre, da müsste man sich ja fast darüber aufregen. Ja, wie an sich unsere Schweizer Staatsjournalisten sich hier ja zu Aktivisten des amerikanischen Wahlkampfs machen. Wobei wir sie ja nie unter Verdacht gehabt hätten, dass ihnen etwas Positives einmal zu Donald Trump einfällt. Aber diese Arthur Honeckers und wie sie alle heißen, das sind dann die Ersten, die dann wieder andere private Zeitungen kritisieren, wenn die eine Meinung bringen, die ihnen nicht passt. Darum bringen wir eben alle Meinungen.
Dir ist ja aufgefallen, dass andere Meinungen, also andere Zeitungen, eine gewisse Kehrtwende gemacht haben nach diesem Attentat von Donald Trump. Das verkannte Genie wurde da quasi ausgemacht von Donald Trump. Siehst du bei SRF auch eine gewisse Kehrtwende? Lichtet sich da etwas im Blätterwald?
Ich kann es nur hoffen, aber ich bin nicht mehr so ganz regelmäßig auf dem Schweizer Fernsehen dabei. Ich bitte das zu entschuldigen. Da fehlt mir jetzt einfach die Zeit, vor dem Fernseher zu sitzen. Und da ich ja noch zum Teil 4 ja, kleine Kinder habe, ist das auch wichtig von den Eltern, dass wir die nicht zu Couch-Potatoes erziehen. Also ich bin nicht mehr so ganz neu dabei beim Schweizer Fernsehen. Aber umso mehr staune ich, wenn ich dann solche Tweets lesen kann.
Wahlkampfrede von Kamala Harris, erste Rede als Kandidatin. Als sie angreift, schreibt der Tagesanzeiger, folgen die Sprechchöre. Dein Kommentar?
Ja, also sie hat da ziemlich ausgezahlt gegen Donald Trump. Das gestern schon kurz angesprochen, Raubtiere und Betrüger, finde ich bemerkenswert, dass wenn jetzt ein Trump solche Ausdrücke verwenden würde gegenüber Harris und Trump, dann wäre der Tagesanzeiger, dann wäre vielleicht auch die NZZ, Schweizer Fernsehen, das wären dann die Ersten, die von einer Entmenschung und Verrohung des Wahlkampfs sprechen. Wenn es die Demokratin macht, dann ist das sozusagen Ausdruck ihrer zutiefst sympathischen Entschlossenheit. Also da merkt man auch, und das ist eben das Schöne und ja auch Natürliche, Journalisten sind ja auch nur Menschen, haben ihre politischen Vorlieben, das ist ja auch okay, aber dann sollte man wenigstens dazu stehen, nicht so tun, wie viele dieser Mainstream-Leute, dass sie die objektive Wahrheit vertreten und vor allem könnte man, wenn es so offensichtlich ist, ja vielleicht auch ein bisschen diskreter das tun. Das zeigt mir immer, dass für diese Journalisten das so selbstverständlich ist, dass sie auf der richtigen Seite stehen, dass sie gar nicht rot dabei werden. Und das, glaube ich, ist schon eine Gefahr, wenn man sich so emotional einer Seite ausliefert. Das sollte man einfach nicht tun. Das ist immer gefährlich. Jeder Journalist läuft Gefahr, dass ihm da vielleicht seine Leidenschaft davonträgt.
Kommt das für dich eigentlich überraschend, dass Harris schon derartige Töne anschlägt, gleich unmittelbar? Also das ist noch nicht so lange her, dass Donald Trump da eigentlich mit viel Glück einem Attentat entkommen ist. Erstaunt dich das? Überrascht dich das?
Nein, weil ich habe das auch schon gemerkt, als ich noch in der Politik drin war. Die Gegner der SVP, vor allem die Linken, die hatten eigentlich gar kein Parteiprogramm mehr, außer die SVP zu verteufeln. Und in den USA ist es ähnlich. Für die Linken ist Trump ein Programmersatz. Und die Verleumdung von Trump und ihn und seine Anhänger als himmeltraurige Hillbillies und Underdogs, als Deplorables abzukanzeln, das ist sozusagen eigentlich der intellektuell erbärmliche Politikersatz, mit dem sagen eben die Gegner ihren Anhängern, seht her, diese niederträchtigen, fürchterlichen Trumpianer, wir sind die guten Menschen. Und das ist eigentlich das Traurige an der politischen Auseinandersetzung heute, dass die Sachlichkeit, auch die Sachbezogenheit überhaupt nicht da ist. Aber die Medien, eine Kamala Harris, würde das nicht machen, diese Verteufelung, wenn das die Medien nicht honorieren würden. Und hier haben die Journalisten wieder Verantwortung. Wenn du natürlich dann applaudierst und sagst, super, wie dies dem Trump wieder gegeben hat, ja, dann unterstützt du, dann spornst du die sogar noch an, diese Politiker, auf diese im Grunde für den Wähler völlig uninteressante Art und Weise aufzutreten. Denn als Wähler möchte ich doch wissen, ja gut, Frau Harris, was machen Sie jetzt? Einfach ein bisschen sich an Trump die Schuhe abzuputzen. Das ist übrigens etwas, was wir bei Trump auch immer kritisiert haben. Diese völlig unnötige, komplett übertriebene Lächerlichmachung des Gegners, das ist doch immer ein Zeichen, dass im Inhaltlichen, im Politischen etwas nicht mehr stimmt.
Diese Seitenhieb-Politik. Jetzt haben wir eine Meldung, die du mir gezeigt hast. Ich wurde da quasi nicht aufmerksam. John Mayall ist tot. Wer war er? Was bedeutet sein Tod?
Ja, das zeigt mir jetzt auch, dass ich galoppierend älter werde, denn John Mayall war natürlich für mich während der Gimmie-Zeit einer der großen Helden der Musik. John Mayall, ein britischer Bluesmusiker, schon ziemlich alt, etwas älter als eigentlich die anderen. Und der hat in seinen John Mayall, glaube ich, Bluesbreakers oder wie sie hießen, hatte er eigentlich die ganze Crème de la Crème der britischen Popmusik, sind bei ihm quasi in die Lehre gegangen. Unter anderem, aber ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr damit auseinandergesetzt, unter anderem ein Eric Clapton ist bei ihm dabei gewesen. Dann der Rolling Stones-Gitarrist Mick Taylor, aber noch viele andere. John Mayall hat übrigens auch einige Standards quasi geschrieben, die dann in die Pop-, in die Blues-Geschichte eingegangen sind. Das ist eine Jahrhundertfigur gewesen, der Entwicklung der britischen Bluesrock, der britischen Rockmusik mit sehr starkem Einfluss, eben nicht zuletzt auf einen Eric Clapton, auf Rolling Stones. Das ist eine große Gestalt eigentlich der Populärkultur des 20. Jahrhunderts.
Wer ist eigentlich dein absoluter Held, dein musikalisches Genie?
Habe ich eigentlich nicht mehr. Ich war früher ein großer Eric Clapton-Fan, vermutlich vor allem deshalb, weil mein größerer Bruder ein Fan war. Und wenn man klein ist, möchte man natürlich sein wie der große Bruder. Darum habe ich seinen Musikgeschmack nachgeahmt. Ja, es gibt zu viele. Ich könnte das jetzt nicht reduzieren, wäre ungerecht. Aber ich bin nach wie vor eigentlich sehr musikalisch unterwegs, ähnlich wie im Journalismus, sehr eklektisch. Also das ist von links bis rechts, von oben nach unten, von AC/DC bis Haydn, bis Mozart, was auch immer, Alfred Brendel, aber dann auch Jazz, das hat mich sehr stark beeinflusst. Also da bin ich ein sogenannter Allesfresser. Wie bei den Nachrichten auch.
Womit wir wieder ein Thema sind, Sicherheitsbeamte verlieren ihre Posten. Neue Details zum Attentat auf Trump. Zwei Polizisten haben ihre Posten im womöglich entscheidenden Moment verlassen. Dies die Nachricht, nachdem mitgeteilt wurde, dass die Chefin des US Security Service zurückgetreten ist. Noch mehr Lecks bei den Beamten. Was dazu zu sagen?
Ja, das ist jetzt eben interessant. Hier sind wir bereits in der internationalen Ausgabe, denn ich habe ein bisschen zu weit vorgespult. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie die Antwort auf diese Frage hören wollen, müssen Sie unbedingt gleich wieder einschalten, wenn wir bei der internationalen Ausgabe sind. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir sind fast am Ende. Wir sind bei 16 Minuten. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit von Ihnen wegnehmen. Vielleicht noch etwas zum Thema Ungarn. Was mich einfach bewegt oder was ich faszinierend finde. Wir haben ja gestern noch getroffen den ungarischen Außenminister Szijjártó. Wir waren in seinem Büro im Außenministerium an der Donau gelegen, gegenüber vom Parlament. Und jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Du bist ja noch nicht so häufig in Budapest gewesen wie ich. Und ich glaube, du hast zum ersten Mal auch das Gebäude gesehen des ungarischen Parlaments. Warst du etwas in dieser weitesten Sinne Regierungsviertel? Oben ist ja die Festung, die Burg, wo Viktor Orban ist. Was war jetzt dein Eindruck von diesem Parlament, aber auch von der Begegnung mit Szijjártó, dem ungarischen Außenminister? Was hat dich da fasziniert?
Fasziniert hat mich zum einen natürlich der Auftritt, die Gebäude, unglaublich prunkvoll, wunderbar herausgeputzt, top seriös auch, muss man sagen, der Auftritt nicht nur von Szijjártó selbst, sondern auch von allen Mitarbeitern, unglaublich gut durchgeführt.
Ja, genau, viel. Alles junge Frauen, die da um ihn sind, also ich will da nichts anspielen, aber eigentlich ein sehr junges Team, wichtig, oder? Das gelten ja als Konservative, aber das sind eben auch junge Studenten, Studentinnen, die jetzt gerade abgeschlossen haben, Praktikantinnen, also nicht irgendwie ein Kreis von alten weißen Männern, wie man das vielleicht an einer etwas konservativen Regierung unterstellen würde.
Durchgestylt fast schon, würde ich meinen. Auch top seriös von A bis Z eigentlich. Und auch eine gewisse Entschlossenheit hat man da irgendwie gespürt bei diesem Gespräch mit dir. Nicht nur ein Hoffnungsschimmer, wo er da gesagt hat, dass dieser Krieg endet, dass er zeitnah endet, dass er enden könnte, dass er Ungarn etwas bewegen könnte, dass auch Ungarn etwas reißen möchte. Also eigentlich Good News aus Budapest, nicht nur ein Verstecken hinter einem Behördenapparat und einer Politik, die da in einer gewissen Blase praktiziert
wird. Und was auch wichtig ist, das hat mich auch bewegt, das lesen Sie ja immer in den Zeitungen, meine Damen und Herren, dass das ein völliger Schnellschlag gewesen sei von Viktor Orban. Ich meine, unsere Schweizer, ja, also jetzt wirklich Medien, also zum Teil, ich muss es ehrlich mal so sagen, fast schon hinterwäldlerisch, wie die sich da aus ihren geschützten Büros oder machen also keinen Schritt, da aus ihren gewohnten Revieren, unsere großartigen Journalisten da in Zürich, putzen sich die Schuhe ab an Orban und ihrer Friedensmission, wissen da bestens Bescheid, die Chefredaktoren da mit ihren hochnäsigen Leitartikeln dabei, und wir werden in der internationalen Ausgabe darüber sprechen, bewegt sich also sehr viel. Und Sie sehen allein daran, das hat er ja auch betont, der Außenminister, dass die ganze EU, die gnagt ja jetzt so an Ungarn herum. Und warum? Ja, weil die doch jetzt entlarvt sind, weil sie merken, um Himmels Willen, dieser Orban, der macht etwas, der redet, der bringt Diplomatie wieder zurück. Und das ist ja das, was die Mehrheit der europäischen Bürger möchten. Nicht dieses blöde Konfrontationsspiel, immer mehr Eskalation, immer näher an den Abgrund. Und jetzt kommen die doch in Stress, jetzt müssen sie das irgendwie verteufeln, damit sie sich nicht mehr bewegen müssen. Und anstatt, dass unsere Journalisten da dahinter leuchten und diese wieder etwas bequeme Attitüde, ja, diese doofen Ungarn da, anstatt das aufzudecken, machen sie noch mit bei diesen EU-Leuten. Und wir haben ja dann noch gesprochen mit einem ganz engen Mitarbeiter von Viktor Orban, ist er zufällig auch noch aufgetaucht, wollen jetzt nicht sagen, um wen es sich da handelt. Aber hochinteressant, was der gesagt hat, wie zum Beispiel die Chinesen, sie haben uns ja noch erzählt von dieser Fortsetzung der Friedensmission, wie die Chinesen Xi Jinping, wie er diskutiert hat über diesen Ukraine-Krieg, wie er das sieht und wie groß die Bereitschaft der Chinesen ist, hier Frieden zu schließen. Wir werden das auch, Roman, in der internationalen Ausgabe noch vertiefen. Also Sie dürfen jetzt nicht abschalten. Wir melden uns gleich wieder zurück. Bis gleich.
Vielen Dank.